Alles ist fahrbar, der Mountainbike-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Mountainbike-Magazins Alles ist fahrbar. Mein Name ist Christian Ziemek, ich bin der Host dieses Podcasts. Ihr kennt mich von anderen Folgen und heute geht es um das Thema Laufradgrößen, was ist bergab schneller? Und zu diesem Thema habe ich den Chris Pauls, unseren Testchef, eingeladen. Der hat dazu gerade einen Artikel gemacht, der in der Dreier, also in der März-Ausgabe des Mountainbike-Magazins veröffentlicht wird. Hallo Chris.
Hallo, grüß dich.
So, Laufradgrößen sind ja ein totales polarisierendes Thema. Also ich erinnere mich daran, als ich angefangen habe mit Mountainbike-Fahren, 26 Zoll war Standard. Das hat funktioniert über zig Jahre, über 20 Jahre und auf einmal kam 650B, 29 Zoll ist quasi, ich glaube, man kann fast sagen, der neue Standard. Warum hat das so lange gedauert? Was würdest du sagen?
Ja, also das vermag ich noch nicht mal so richtig sagen zu können. Ich kann es mir natürlich nur auch ein Stück weit vorstellen. Ich bin auch jetzt für den Artikel, der übrigens in der 3 erscheint, also März-Ausgabe, aber Anfang Februar. Wir sind ja da immer ein bisschen vorgerutscht.
Ja, stimmt. Ja.
Genau, also Anfang Februar findet ihr das am Kiosk. Genau, und da ging es darum, dass wir einfach mal verglichen haben, was ist denn wirklich schneller? Also 27,5 Zoll Bike, ein Mallet-Bike, die neuen mit 27 Zoll hinten, 29 vorne und 29 Zoll. Und für diesen Artikel habe ich auch mal nochmal so ein bisschen in den Geschichtsbüchern geschaut, was war eigentlich zuerst da. Und ja, Joe Preece, ich habe da auch so ein Buch von Charles Kelly, auch einem der Erfinder, Miterfinder des Mountainbikes, früher in Kalifornien, haben die quasi ihre Repack-Races organisiert und sind da mit alten Beachcruisern runter gefahren. Die hatten 26 Zoll und daraufhin hat Joe Preece dann irgendwann 1977 das erste Mountainbike gebaut und hat auf diese Felgen und Reifen von den Beachcruisern gesetzt, weil es gab damals noch nicht viel Auswahlmöglichkeiten natürlich, wie man sich vorstellen kann. Es gab 650B beziehungsweise 27,5 Zoll, wo auch später, wie ich recherchiert habe, Ross Schaffer, sein erstes Offroad-Bike mitgebaut hat. Aber da mangelt es wirklich an Teilen. Und deswegen hat sich da 26 Zoll wohl durchgesetzt. Also Gary Fischer, auch ein großer Name in dem Kreis, auch war enger Freund von Joe Preece und sie haben auch versucht, irgendwo in Finnland gab es dann wohl auch Reifen von Fahrrädern, die Offroad-tauglich waren, aber die Verfügbarkeit war wohl nicht gegeben und anscheinend hat man sich dann einfach für die nächsten 20 Jahre, 30 ja fast schon, dem 26 Zoll Laufrad verschrieben und da drumherum wurde weiterentwickelt.
So. Was ja eigentlich so ein bisschen verrückt ist, weil Gary Fischer ja dann anscheinend also Ende der 90er das Gefühl hatte, was ihn ja auch anscheinend nicht getrügt hat, dass 29 Zoll doch besser rollt und hat das versucht im Markt zu etablieren und war damit einfach zu früh zu dem Zeitpunkt. Ne?
Genau. Ja. Er war ja schon immer ein Pionier und ich habe auch in einem seiner Bücher
schon mal lustige Brillen getragen.
Genau. Genau, ist also einfach ein mutiger Mensch, der einfach Neues ausprobiert, glaube ich, so typischer amerikanischer Pioniergeist. Und der hatte um 1999 hat er quasi mit den 29er Bikes angefangen, weil die Geschichte ist wohl so ein bisschen, sie sind dann in Marin County diese Repack-Races gefahren, was über Schotterpisten runter war, einfach Highspeed. Und dann sind die irgendwann im Sommer mit ihren Mountainbikes auch mal in die Sierra Nevada gefahren und haben halt gemerkt, Alter, hier ist halt steinig. Hier bleibe ich ja mit meinen Rädern irgendwie zwischen jedem Stein hängen. Oder war noch in Colorado, wo es jetzt genau da zu diesem Mindset kam, weil muss ich jetzt nochmal nachschauen. Und da dachten sich Charlie Kelly und Gary Fischer schon, hier bräuchtest du eigentlich größere Laufräder. Und sie gab es halt nicht. Und wie gesagt, den Zeitsprung zu 99, ob es dazwischen auch nochmal experimentiert wurde, kann ich jetzt auch nicht genau sagen, aber auf jeden Fall war das so die Zeit, als Gary Fischer auch damals schon von Track gekauft, also die Marke Gary Fischer damals schon von Track gekauft, quasi auch da das Entwicklungsbudget bekommen hat, um 29er Bikes zu bauen. Er hat wohl auch damals schon 1999 mit 27,5 Zoll experimentiert.
Ah, aber okay, das wusste ich gar nicht.
Genau, hatte ich jetzt auch in einem Buch von ihm nochmal gelesen. Mhm. Und hat es dann versucht halt zu pushen. Erstmal im Hardtail, hatte auch Fullies, aber es kam nicht so richtig an. Mhm. Auch vielleicht wegen Geometrien, die doch ein bisschen anders waren. Mhm. Ein bisschen steilere Front, weil man versucht hat, also steilerer Lenkwinkel, wenn man versucht hat, das Rad halt doch kompakt zu halten und wendig. Ich glaube, das war natürlich das Schöne an den 26 Zoll Laufrädern, dass man das Rad halt klein und wendig halten konnte. Ne?
Was halt verrückt ist, was ich so ein bisschen aus meiner Vergangenheit noch so ein bisschen im Kopf habe, ist so dieses Argument von Stabilität halt auch. Ne? Dass an so Expeditions- und Reiserädern, die mit viel Last auch durch die Gegend fahren, wo man auch mal 40 Kilo Weltumradler-Gepäck drin hat, dass man da sagt, okay, da ist sowieso 26 Zoll weltweit insofern standardisiert, weil du überall dafür eine Speiche bekommst. Bei 29 Zoll war das halt lange nicht so. Aber dass man auch gesagt hat, kleinere Reifen, kleinere Laufräder haben eine höhere Stabilität, verwinden sich nicht so stark, sind nicht so defektanfällig. Deshalb bleiben wir bei 26 Zoll und gehen jetzt nicht auf solche riesigen 29 Zoll Laufräder.
Na, klar, die Steifigkeitsfrage der Laufräder, die war natürlich auch da, ja. Hm. Wobei man sagen muss, das sind natürlich 28 Zoll Felgen. Ne? Ja, der Reifen wird einfach oben drauf addiert und dann kommt man auf 29 Zoll. Und das heißt, die Verfügbarkeit von 28 Zoll Speichen, also die Speichenlänge für 28 Zoll und 28 Zoll Laufrädern war natürlich gegeben.
Auf jeden Fall, das
Problem war, wie du auch sagst, die Steifigkeit natürlich auch, die Seitensteifigkeit, gerade für schwere Fahrer, war das natürlich immer ein Thema. Aber das hat man ja über die Jahre auch, das ist auch ein Thema natürlich, was dazugehört, dass man einen breiteren Nabenstandard entwickelt hat. Boost heißt der ja mittlerweile. Dass die Speichen einfach flacher stehen, dass es unten, dass die Narbe breiter ist und dass dadurch insgesamt das Laufrad steifer wird. Mhm. Also es sind schon sehr viele Entwicklungsdetails passiert. Mhm. Aber um dann nochmal nicht zu sehr vorgreifen zu wollen oder nochmal auf die Geschichte so ein bisschen zurückzukommen, bevor wir dann ans Eingemachte gehen. genau, da gab es halt dann, ja, also spannende Entwicklung mit den Laufrädern fand ich. Klar, so um 2001 hatte die deutsche Marke Wotec mal so 24 Zoll Bikes auf den Markt geworfen. Das waren damals echt richtig coole Fullies. Ich weiß auch, mein Kumpel, Grüße gehen an Ralf, der hat sich damals so ein Bike gekauft. Mega
24,
cool.
24
Zoll und wir waren damals auch in Leogang so im Bikepark und er kam echt da ziemlich gut klar mit dem Rad, muss ich sagen. Da war ich ein bisschen neidisch.
Aber in was für einem Terrain? Ich meine, jetzt sind wir ja heutzutage der Auffassung alle, dass 29 Zoll das Nonplusultra ist, um damit über Hindernisse und so weiter zu rollen. Was hat er damit gemacht? Steine sortiert oder?
Nein, das war der Bikepark. Leogang. Unsere Redaktion war in Leonberg. War schon auch so eine Schotter-Anlieger-Piste. Hatten auch eine Downhill-Strecke, die war aber immer schon sehr, sehr steil oder haben sie ja heute noch. Und du hast ja auch viele so Schotterabfahrten und mit Jumps und Anliegern und so. Das hat da irgendwie schon ganz gut gepasst. Mhm. Aber klar, das er hat dann sich später auch für das Rad noch einen 26,5 Zoll Laufradsatz gekauft, weil es auf Touren im Mittelgebirge dann doch echt immer zäh war. Da waren relativ stabile Nokian-Reifen drauf, also auch eine finnische Marke. Ja, es sah cool aus, sage ich mal.
26,5 oder 27,5? Hat er sich gekauft? Du hattest gerade
26, habe ich 26,5 gesagt. Ja. 26 Zoll, das waren eigentlich ganz normale 26 Zoll Fullies. Und die Wotec dann mit 24 Zoll Laufrädern ausgestattet hat. Mhm. Aber witzig, um jetzt da nicht so sehr dran hängen zu bleiben, Specialized hat zeitgleich das erste Mallet auf den Markt gebracht. Mhm. Also wahrscheinlich, und das habe ich auch irgendwo bei meiner Recherche gelesen, hat Gary Fischer das auch schon vorher ausprobiert und das vorne ein größeres und hinten ein kleineres. Mhm. Also das war nicht das erste Mallet, vermutlich, aber es ist in Serie gegangen und es hieß Bickett, war ein Freeride-Bike, hatte hinten 24 Zoll Hinterrad und vorne 26 Zoll. Ich glaube, die ganze Vertride-Community, die damals so entstanden ist, die hat's gefeiert, weil du halt steilste Hänge irgendwie runterfahren konntest und hattest die Freiheit, also die Arschfreiheit quasi.
Ass Freedom.
Mhm. Und das war auch ein cooles Bike. Also ich bin das auch mal gefahren, fuhr sich schon ganz anständig im Bikepark und Co.
Jetzt haben wir ja so ein Shift hat die Bike-Industrie gemacht über das Thema 650B oder 27,5 Zoll. Mhm. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, das musste so über die Jahre mit verschiedenen Messen, musste der Endkunde so an das 29 Zoll Thema so ein bisschen rangeführt werden. Wobei ich erinnere mich, glaube ich, in dem Jahr, in dem 650B wirklich aufkam, du bist da sattelfester, wann das war. Ich glaube, da kam zeitgleich dann auch immer eine 29 Zoll Range. Ist das richtig?
Also genau, also meine Wahrnehmung jetzt auch als Journalist, der damals ja auch schon am Start war, war natürlich klar, ich glaube 2.6 oder das weiß ich jetzt nicht genau, wurde Niner gegründet, eine amerikanische Marke, die nur 29er Bikes gebaut haben. Also das Thema war in Amerika groß. Das war größer als in Europa. Und 29er hatten es hier aber echt schwer. Wie gesagt, gerade die ersten Bikes, vielleicht Steifigkeit, Wendigkeit und so weiter. Der Vorteil wurde nicht so erkannt. Die Verfügbarkeit von Teilen und so weiter und so fort war halt nicht so gegeben. Aber es war der nächste Schritt der erste Schritt war von 26 Zoll weg zu 29 Zoll. Und 2010 hat Specialized dann auch Vollgas gegeben. Und Specialized ist ja so ein Marketing-Gigant und die haben das Thema dann echt maßgeblich vorangetrieben. Witzigerweise war zeitgleich, ob vielleicht ein Jahr Unterschied, es hat Track die Marke Gary Fischer eingestampft und hat gesagt, wir verkaufen in Europa keine 29er mehr. Das war so, jeder dachte sich, was ist jetzt los? Also abgesprochen hat sich da definitiv keiner, was ja der Industrie auch schon mal vorgeworfen wird.
Okay, die einen machen Schritt zurück, die anderen pressen einen, voran sozusagen. Genau, und
dadurch hat das Thema nochmal richtig Fahrt aufgenommen mit Specialized Epic und Stumpjumper Hardtail. Bin ich auch eins der ersten Modelle gefahren. Die waren damals auch würde ich fast sagen, bei der Recherche habe ich jetzt gesehen, ich glaube, so ein Epic Comp kostete 3.500 Euro mit Carbonrahmen. Mhm. Da würde man ja heute, keine Ahnung, nur den Rahmen für kriegen. Mhm. Also ist schon verrückt. Thema Preisentwicklung. Und dann war man so ein bisschen, also ich fand 29er als Großgewachsener, ich bin fast 1,90, dann schon immer ganz cool und bin ja auch viele 26 Zoll Testräder gefahren, musste auch öfter mal bei so manchen Tests meiner Kollegen dann mal auf Bikes, die mir vielleicht ein bisschen zu klein waren, sitzen und da muss ich sagen, habe ich echt zum Teil in so Alpenregionen, wo es dann echt wieder so rocky war, teilweise echt Panik gehabt, dass ich einfach über den Lenker dieses OTB-Feeling, wie man da auf Neudeutsch sagt, over the bar, hatte ich da schon so echt öfter. Und deswegen war ich so ein bisschen Fan von den 29-Zoll-Bikes. Und dann gehe ich mal weiter in der Geschichte, oder? Du krätst ein, wenn du Fragen hast.
Ich
krätsche
ein. Ich könnte jetzt natürlich den klassischen Host-Satz sagen. Ich bin ja hier in der Redaktion bekannt für einen gewissen Konservatismus, was irgendwie Entwicklungen angeht. Aber für mich, ich meine, ich habe Ende der 90er angefangen mit dem Mountainbike fahren und konnte mir, und ich Ich finde es immer uncharmant, wenn man was übergestülpt kriegt. Also wenn man wirklich gesagt bekommt, so hier, ihr müsst jetzt alle 29 Zoll fahren und das ist das neue Nonplusultra, dann bin ich sowieso schon erstmal aus Angepisstheit skeptisch. Für mich ist es mittlerweile so, ich bin das letzte Mal, glaube ich, vor 3 Jahren nochmal 26 Zoll gefahren. Ich kann es mir nicht mehr vorstellen. Also wirklich nicht.
Ja. Lange 26 Zoll Verfechter, ne?
Lange 26 Zoll, hab mir dann in meinen 26 Zoll Fully vorne einen 27,5er reingebaut. Irgendwann muss man sich dann auch irgendwie eingestehen, okay, du machst hier auch was vor, weil wenn du schon 27,5 vorne fährst, dann bist du eigentlich davon überzeugt, dass größere Laufräder besser rollen. Ich mach's noch tatsächlich in einem alten 29 Zoll Pulli, habe ich noch einen super leichten 27,5 Laufradsatz, um damit Bikepacking zu machen. Den packe ich da einfach rein. Ist mir egal, dass das Tretlager ein bisschen tiefer kommt. Es funktioniert. Sind auch dann ziemlich dicke, aber sehr leichte Reifen. Insgesamt ist das Setup so fast 1 Kilo leichter, was ich ziemlich beachtlich finde. Mhm. Also im Vergleich zu einem groben Stollenreifen. Aber das Thema Gewicht kommen wir vielleicht gleich auch nochmal drauf. Für mich ist es mittlerweile aber wirklich so, ich meine, man muss natürlich auch gucken, wir haben irgendwie Ende der 90er angefangen mit dem Mountainbike-Fahren. Du, glaube ich, auch so in dem Bereich. Mhm. Das Mountainbike-Fahren verändert sich auch. Ich wüsste jetzt gar nicht mehr, ich könnte nicht mehr so fahren, wie ich jetzt fahre mit dem 26-Zoll-Bike. Das geht einfach nicht. Mhm. Das würde, wie du schon sagst, so viel Überschlagsgefühle provozieren in kniffligen Stellen, wo ich früher irgendwie gedacht hätte, ja super, dass ich das geschafft habe, da bügelst du ja so einfach drüber hinweg. Insofern kann ich den Switch gar nicht mehr so hinlegen, dass ich mich jetzt irgendwie mir vorstellen soll, wie es mit 26 Zoll wäre. Aber wie gesagt, ich finde das Doofe daran finde ich immer, dass die Dinger halt schwer sind. Ne? Ja. Also ein vollgültiges 29 Zoll Laufrad, was wirklich in jedem anspruchsvollen Trail auch verlässlich ist und wo man nicht das Gefühl hat, man fährt auf rohen Eiern, das wiegt halt einfach. Ne?
Ja, und wobei nicht so viel mehr. Das ist es ist eher die rotierende Masse, die weiter außen liegt, die dir da den Nachteil bringt.
Mhm. Aber in Summe komme ich schon über 1 Kilo mehr.
Mit gleichem Reifen?
Mit gleichem Reifen, ja.
Das
vorne und hinten, nicht
vorne und hinten, ja klar. Ja. Also so viel Unterschiede konnten wir bei unseren Testbikes, die wir gewählt haben, nicht ermitteln.
Okay, gut.
Genau, einmal nochmal durch die Historie, dass wir, und dann erklären wir auch nochmal, glaube ich, was sind eigentlich so diese wesentlichen Vorteile von und Nachteile von den größeren und kleineren Laufraddurchmessern. Also 2013 kamen Scott und Giant mit dem Thema 27,5 Zoll. Da waren auch alle so etwas überrascht von. Und das ist das Thema, was du meintest, übergestülpt bekommen. Mhm. Gleichzeitig hatten Specialized und BMC auch echt potente, richtig gute 29er Bikes, weil die Geometrien von den 29er Bikes waren langsam soweit. Das bewiesen quasi das Specialized Enduro und das BMC Trailfox 01 oder wie es heißt, hieß, das waren, hatten kurze Kettenstreben, hatten 150 mm Federweg. Es fühlte sich alles noch ein bisschen hoch an, würde ich sagen. Das hat man ja mittlerweile auch etwas besser gelöst. Das ist einfach Fahrtaufnahmen des 29er Thema. Aber Scott und Giant haben halt die große 27,5 Zoll Offensive gefahren. War ja auch spannend. Also ich meine, so, das sollte das Beste aus beiden Welten bieten. Also das Beste aus 29 und 26, diese beiden Eigenschaften miteinander verbinden. Also und jetzt mal zu diesen Vorteilen des 29er ist halt, rollt halt besser über Hindernisse ab. Du hast einen, du prallst mit einem flacheren Aufprallwinkel quasi gegen Hindernisse und dadurch wird das Rad weniger abgebremst und es stockt weniger und soll dann halt schneller, leichter drüber hinwegrollen, weniger Überschlagsgefühle und dadurch fühlt sich alles viel sicherer an. Das ist mal so der der Vorteil kurz zusammengefasst von einem größeren Laufrad. Und das wollte jetzt quasi Scott und Giant und haben sie auch erfolgreich geschafft, mit 27,5 Zoll erreichen. Auch wieder eine spannende neue Größe. Man wundert sich dann, wie Reifenhersteller, Felgenhersteller auf einmal so schnell neue Reifengrößen auftun. Aber ich glaube, wenn Scott und Giant sagen, wir ordern Reifen, dann ist es möglich.
Offenbar. Ja.
Scott hat dann nochmal den nächsten Versuch, war nicht alleine, also das war 2015, gab's dann 27,5 Zoll plus. Und ich dann fragte, ist 27 jetzt doch nicht so gut? Und das waren dann Reifen mit 2,8 Zoll bis 3 Zoll Breiten. Specialized hat es Six Fatty genannt, ist aber ehrlich gesagt relativ schnell wieder untergegangen, hat dafür gesorgt, wie die Fahrradindustrie auch immer, wir gehen zwei Schritte vorwärts und doch wieder einen zurück, dass die Reifenbreiten jetzt schon deutlich breiter sind als noch vor Jahren. Also dadurch ist es natürlich auch wieder schwerer geworden, das ganze Rad. Wir sind ja jetzt zum Teil bei 2,5, 2,6 schon mal.
Aber ist so der Durchschnitt? 2,5, 2,4?
2,5, 2,4, genau. An einem Enduro Mountainbike, okay. Selbst Cross-Country-Bikes sind ja auch bei 2,3, 2,3,5, oft sogar schon 2,4. Aber klar, du sparst halt einfach, du kannst halt Gewicht sparen, wenn du einen schmaleren Reifen montierst. Das wird sich nie ändern. Und die Plusbereifung, die war halt insofern etwas, hat halt nicht so den Erfolg gefeiert, weil die Reifen waren sehr dünnwandig, die Karkassen, weil die Reifen halt sonst zu schwer geworden wären. Und dann haben viele Profis haben halt echt Platten noch und nöcher gefahren, dass es echt keinen Spaß gemacht hat. Und dadurch hat sich das so dann doch etwas im Sande verlaufen.
Plusbereifung dürfen wir uns jetzt nicht verheddern. Du meinst jetzt nicht 650B, was ja auch mal als Plus bezeichnet wurde, sondern einfach, du meinst die Breite.
Ne? Genau. 650B ist ja eigentlich das Thema 27,5 Zoll.
Genau.
Und die Breite hat man dann nochmal 650 Plus oder 27,5 Plus, ne? Plus oder Six Fatty hat es Specialized genannt. Das war aber, das betraf jetzt genau diese 2,8. Dann kamen ja auch die Fatbikes und so, wurden ja dann auch nochmal kam nochmal auf. Die gab es schon immer, die gibt's immer noch und die haben ja auch ihre Berechtigung im Sand und Schnee und so weiter, wo es dann wirklich auf maximalen Grip drauf ankommt. Und das haben die 27 Plus Bikes schon auch geboten. Die sind aber, wie gesagt, ich wüsste jetzt nicht viele Hersteller, die das noch anbieten. Fällt mir jetzt spontan auch keiner ein.
Jetzt reden wir schon fast so ein bisschen in der Vergangenheitsform von 650B, ne?
Nee.
Nee. Hast du Infos, ob das irgendwie, ob das ausgestorben wird oder ob das sozusagen die Nische ist, die sich so zurecht schrumpft und dann gibt's irgendwie?
Ja, ich glaube, der ganze Test gibt da so ein bisschen Ausblick drauf.
Ja, okay.
Vielleicht müssen wir uns dann ein bisschen zusammenreißen und gehen nicht zu sehr ins Detail. Muss ich mich selber auch, weil dann, dann gehen wir eher da so, weil klar, so ein bisschen recherchiert und auch schon mal hier und da, man sieht ja, was passiert, aber ich gehe nochmal, 2018 war dann Mullet das Thema bei E-Bikes vor allen Dingen. Da wollte man hinten ein kürzeres, weil der große Nachteil an 29 Zoll am Heck ist einfach, das Hinterrad federt ein, das Laufrad bei viel Federweg kann dann auch das Sitzrohr touchieren. Das kann man sich ja gut vorstellen. Es federt also in Richtung Sitzrohr ein und da braucht es einfach mehr Bauraum und braucht es auch teilweise längere Kettenstreben und da will halt keiner irgendwie mit einer 460 mm langen Kettenstrebe durch die Gegend fahren. Mhm. Was bei E-Bikes dann nochmal dramatischer war, weil der Motor auch noch so viel Platz einnahmen. Also hat man da relativ früh dann gesagt, hey komm, da mach mal 27,5 Zoll hinten, nehmen aber vorne das 29er, weil das ist ja erfolgreich, das ist ja sicher. Die Leute wollen ja sicher den Berg runterfahren und dann kam das so ein bisschen da auf. YT hat am Decoy da ein erfolgreiches Rad auf die Beine gestellt oder auf die Räder und Canyon hat auch auf das Thema gesetzt an dem Spectral On. Und seit 2020, würde ich sagen, ist das auch ein Thema für nicht motorisierte Bikes. Im Downhill World Cup kam es dann auf. Auch nochmal ein ganz anderes Thema. Aber da geht's ja halt um Speed. Und das ist vielleicht auch eine gute Überleitung zu unserem Test. Weil wir wollten einfach mal wissen, welches dieser drei Konzepte ist denn jetzt das schnellste bergab? Also womit kann man wirklich bergab am schnellsten heizen?
Also 29 pur, 27,5 pur und Mallet. Also für alle, die es nicht wissen, was Mallet ist, also ein gemischtes Laufradkonzept von vorne 29 Zoll und hinten 27,5.
Genau.
Und okay, dazu, diese drei Setups hattet ihr.
Drei Setups hatten wir. Mhm. Und der große Vorteil war, warum sich die Geschichte so gut angeboten hat, war auch, dass Canyon 2021, also dahin übergegangen ist, das Modell Spectral, das All Mountain und das Torque, das Enduro, mit in allen drei Laufradgrößen anzubieten.
Mhm. Haben die dann auch, ist dann die Geometrie anders?
Die ist weitestgehend identisch. Mhm. Bis auf ein paar kleine Parameter.
Weil so wie ich es jetzt verstehe, ist ja das 27,5 Zoll Laufrad hinten eigentlich ein ingenieurstechnischer Kunstgriff, um eine kürzere Kettenstrebe zu erlauben und ein bisschen mehr Ass Freedom, wir nennen es jetzt einfach so, ein bisschen mehr Popo-Freiheit zu haben, damit das Hinterrad nicht den Hintern touchiert, wenn es komplett einfedert und man irgendwie im steilen Trail hängt.
Zum Beispiel. Genau. Und das haben die auch berücksichtigt. Also sie haben am 27,5 Zoll und am Mallet eine 435er Hinterbaulänge und am 29 Zoll 440er Hinterbaulänge.
Ah ja.
Und was sie auch geschafft haben oder gemacht haben, ist, dass sie dem Hinterbau mit den 27,5 Zoll Laufrädern 5 mm mehr Federweg gegeben haben. Vorteile ausgenutzt. Ah, deswegen sage ich, es ist nicht alles, aber die Geometrien sind schon sehr, sehr nah beieinander. Also, sehr
vergleichbar. 5 mm mehr Federweg, 5 mm kürzere Kettenstrebe.
Genau.
Quasi.
Und was sie sogar auch gemacht haben, ist der Gabel am 27,5 Zoll Bike 10 mm mehr Federweg gegeben. Genau. Das Steuerrohr ist auch ein bisschen länger. Das Rad ist ein Tick mehr in eine Nuance mehr in Richtung Freeride-Bike, das 27,5 Zoll. Aber in Summe kann man schon sagen, sind die Geometrien sehr, sehr nah beieinander.
Bevor wir zu den Ergebnissen kommen, wir strecken das jetzt alles ein bisschen.
Ja.
Würdest du, also ich mache das ja einfach. Ich gehe einfach hin, nehme 29 Zoll Fully und pack hinten einen 27,5er rein. Dann habe ich natürlich nicht den Vorteil der kürzeren Kettenstrebe und des mehr Federwegs, den jetzt ein Ingenieur dabei berücksichtigen würde. Mhm. Würdest du sagen, man hat trotzdem einen Vorteil dabei? Weil für mich fühlt es sich an, als ob es ein bisschen handlicher wird.
Ins 29er, 27,5 Zoll Hinterrad reinstecken.
Genau, also sozusagen mein eigenes Mallet-Bike mir machen.
Kannst du schon machen, ich würde es persönlich nicht machen, weil ich als so ein Geometrie-Nerd bin. Mhm. Und die verändert sich dann halt, ne?
Aber halt um einen Zentimeter geht das Tretlager runter oder so, ne?
Das Tretlager, wir haben es gemessen an einem Bike, ging bei gleichem Reifen um 15 mm runter. Mhm. Ich finde schon, wenn du, sagen wir mal, bei einem Fully dann auch mit viel Federweg irgendwie unter 340 mm Tretlagerhöhe kommst, dann ja, musst du nachher wieder kürzere Kurbel montieren oder hörst halt ganz auf zu pedalieren.
Mhm.
Und was auch so ein Thema ist, sagen wir mal, du hast jetzt vielleicht sogar einen Fully der älteren Generation mit einem eher flacheren Sitzwinkel, dann sitzt du natürlich noch weiter hinten. Das kannst du ein bisschen kompensieren, indem du den Sattel nach vorne schiebst. Klar, das geht. Aber irgendwo wird dein Rad natürlich hecklastiger und dein Reach wird kürzer und dein Lenkwinkel wird natürlich auch flacher. Dadurch muss ich das Rad am Ende einfach komplett anders fahren. Und das kannst du nicht absehen und sich dafür dann einfach ein Laufrad kaufen, ein teures, um das mal auszuprobieren. Das kannst du dir leisten als Testredakteur, aber ob das draußen wirklich jeder machen sollte, weiß ich nicht. Es gibt sogar Offset-Buchsen, über die du das wieder ein bisschen kompensieren kannst, also für den Dämpfer. Sowie auch der oft verbaute Flipchip, der es dann auch wieder ein bisschen anhebt. Aber also nicht um ein Grad. Es gibt meines Wissens keine Geometrieverstellung à la Flipchip, die es um ein ganzes Grad quasi den Sitzwinkel wieder anhebt.
Also für mich ist es ja so, mich kannst du ja auf jedes Rad setzen. Ich fühle mich da irgendwie, also spätestens beim zweiten Mal fahren habe ich mich dran gewöhnt. Aber ich bin da sowieso ein bisschen experimentell unterwegs.
Aber du hast auch, oder nicht? Hast du nicht immer Schmerzen? Vielleicht liegt es daran. Sorry.
Bevor wir zu den Ergebnissen, bevor wir zu den Ergebnissen kommen, nochmal zusammengefasst. Also was ich vor allen Dingen bei 29 Zoll, ich meine, es ist letztlich dasselbe des Überrollens, aber was ich schon so ein bisschen noch signifikant finde, ist dieser, ich nenne das immer so ein bisschen den Schwungrad-Effekt, dass man so ein bisschen das Gefühl hat, man kann auch mit mehr Flow einen Trail runterfahren, weil die rotierende Masse größer ist und man besser rollt. Und ich deshalb auch das Gefühl habe, ich muss nicht so oft zwischenpedalieren, wie bei einem anderen Rad zum Beispiel.
Beim 29.
Ja. Mhm.
Ja gut, da gibt's jetzt auch Pro und Kontras wieder. Wenn du zum Beispiel jetzt vor der Kurve bremst und bremst stark ab, dann da musst du danach wieder rausbeschleunigen. Da ist im ersten Moment das kleinere Laufrad mal im Vorteil. Das heißt, da hast du jetzt wieder einen Vorteil. Aber sobald du quasi irgendwo einen Trail einfach runterrollst, dann hat das nimmt so viel Momentum auf, dass du da wirklich, und das haben wir messen können auch, dass da wirklich Unterschiede erkennbar sind. Um jetzt nochmal auf unseren Test zurückzukommen.
Ja, also jetzt erzähl doch mal.
Genau, jetzt kommen wir mal.
Wir haben drei Setups, genau.
Wir haben diese drei Setups von Canyon bekommen, haben auch nochmal die Laufräder angeglichen. Von DT haben wir da nochmal passende Laufräder in den jeweiligen Größen und von Schwalbe nochmal Reifen. Genau, haben das ganze Tube das aufgebaut, gleicher Druck, überall gleiches Fahrwerk-Setup genommen und sind dann mit unserem Tester Thomas Schmidt, also dem Prof, der auch schon mal deutscher Downhill-Meister in der Masters-Class war, losgegangen und haben gesagt, hey, jetzt fahren wir das Zeug mal echt im Gelände und gucken mal mit einer anhand von einer Zeitnahme, was schneller ist. Da hatten wir das Freelab-System. Das ist so ein relativ cooles System aus der Schweiz. Das kann sich da auch jeder privat kaufen. Das misst auf Hundertstel Sekunde genau. Und es hat wirklich super funktioniert.
Und das ist reine Zeitmessung oder
auch? Das ist eine reine Zeitmessung, genau. Okay. Da montierst du so einen Chip an deinem Bike und fährst nachher durch so, hast du so zwei Pylonen, die du aufstellst am Anfang der Sektion und am Ende. Und durch ein Magnetfeld wird dann nachher erkannt, wann du durch die Zeitschranke gefahren bist und über Bluetooth wird es an dein Handy übermittelt und du hast eine Zeit. Das hat super funktioniert. Und wir haben uns quasi vorgenommen zu sagen, hey, wir wollen wissen, wie fahren sich die Räder in der Kurvenpassage. Haben uns ein eher sogar tendenziell steiles Stück rausgesucht, wo viele Kurven hintereinander kommen. Jetzt keine Kurven, wo man das Hinterrad versetzen muss. Ich glaube, das ist uns allen klar, dass mit einem kompakteren Rad in einem ganz engen alpinen Gelände kannst du natürlich besser das Hinterrad versetzen. Aber da geht es ja nicht um Zeit, sondern geht es auch wieder um, sag ich mal, ein Gefahrgefühl. Da ist natürlich ein kompakteres Rad immer im Vorteil. Wir haben uns quasi diese Kurvenstrecke rausgesucht, auf der wir dann quasi eine kurze Strecke gefahren sind. Die war nicht lang, so rund 11 Sekunden. Die zweite Sektion war ein krasses Steinfeld. Und zwar einfach oben gleicher Startpunkt, losrollen, Bremse auf und zwischendrin war ein Stück, wo mal keine Felsen waren. Da hat er dann gebremst, hat leicht nur gebremst, also nicht zum Stillstand, aber gleichbleibend gebremst und ist es auch durchgerollt, so rund 9 Sekunden lang. Die dritte Sektion war dann einfach diese lange Gerade. Das war einfach nur ein Forstweg, rund 50 Meter, gerade runterrollen und schauen, was beschleunigt hier denn eigentlich am besten und was hält das Tempo dann auch noch. Mhm. Und zuletzt sind wir dann auf den Trail gegangen. Da haben wir gesagt, wir nehmen jetzt nicht so einen krassen Trail, der all diese Features dann auch wieder beinhaltet, sondern wir machen einfach mal einen normalen Trail, auf dem sich so alle Leute mehr oder weniger wohlfühlen. Und den fährst du jetzt mit jedem Rad so oft es geht runter. Also so rund bis zu 10 Mal sind wir dann pro Rad dann darunter gedonnert. Der Trail war so knapp über 1 Minute, hatte offene Kurven, also ohne Anliegerbebauung, Anliegerbebauung, kleinere Sprünge über Felsen, auch mal was Kleines Verwinkeltes, aber eher so ein ganz normaler Mittelgebirgstrail. Und das Ergebnis ist überraschend, sage ich mal.
Okay, weil 26 Zoll war am schnellsten.
Du gehst halt, genau, 26 Zoll war gar nicht dabei.
Ja, deshalb sage ich ja überraschend.
Ja, genau. Ja. Wäre wahrscheinlich. Du gehst natürlich mit einer gewissen Erwartungshaltung da rein. Du gehst in die Kurvenpassage und denkst, ah ja, hier. Und hier wird auf jeden Fall das 27,5 Zoll das schnellste Bike sein. Mhm. Im Rock Garden muss das 29er das schnellste Bike sein und so weiter und so fort. Ja, kommen wir gleich zu. Was ich noch kurz dazwischen schieben möchte, ist, dass es auch wichtig ist zu sagen, dass er jetzt nicht seine persönliche Bestzeit immer versucht hat zu fahren, sondern die Zielgabe war zu sagen, fahr so konstant wie möglich. Bremst an den gleichen Stellen, fahr die gleiche Linie, versuch einfach so konstant wie möglich zu fahren, und das kann so jemand, so ein Bike-Profi wie der Prof, ziemlich gut. Also das haben auch die Zeiten nachher gezeigt. Und deswegen muss man auch sagen, um das Ergebnis schon ein bisschen vorwegzunehmen, es ist kaum ein Unterschied messbar.
Ach.
Ja. Okay. Überrascht dich das jetzt wirklich?
Ja, tatsächlich. Ich habe es mir nicht angeguckt.
Auch
ich habe mir den Test jetzt nicht angeguckt, weil sonst wäre ich irgendwie nicht authentisch über. Ich wusste es nicht, nee.
Ja.
Aha. Okay.
Also es ist wirklich teilweise im Hundertstelsekundenbereich und es ist zu vernachlässigen, und es ist wirklich mehr das Interessante, was das Gefühl sagt. Wir haben uns auch nochmal mit anderen Racern ausgetauscht, die das auch natürlich für ihr Enduro-Rennen und Co. mal ausprobiert haben, auch mit Zeitmessung, und die sind auf das gleiche Ergebnis gekommen und sagen,
ach,
du kannst das nicht wirklich messen. Es ist, glaube ich, wichtig zu sagen, auch dass da das Fahrergefühl ist einfach, steht da einfach im Vordergrund, und jeder muss so ein bisschen das finden, was für ihn eigentlich so am besten passt. Und deswegen ist das, was du auch vorhin gesagt hast, hey, ich habe mich auf 26 Zoll immer mega wohlgefühlt und ich wollte da dabei bleiben, ist absolut nachvollziehbar. Und so jemanden muss man auch, man muss auch niemanden bekehren. Und
aber das ist ja genau der Punkt. Das ist ja genau der Witz, irgendwie das Gefühl. Ich habe mir dann irgendwann in Finale Ligure auf dem falschen Trail irgendwie mich mit meinem 26 Zoll Vorderrad eingehakt, bin über den Lenker gegangen, habe mir das Handgelenk gebrochen. Seitdem bin ich der festen Überzeugung zu glauben, dass das mit 29 Zoll nicht passiert wäre.
Glaube ich noch nicht mal.
Ja, eben, genau. Mhm. Aber der Glaube versetzt ja bekanntlich Berge, und vielleicht ist es dann einfach so, dass ich daran glaube und es dann auch so ist. Ne?
Ja.
Aber es ist verrückt, das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht.
Also wir hatten zum Beispiel in der Kurvenpassage, wir haben dann schon klar so kleine messbare Unterschiede. In der Kurvenpassage hatte jetzt zum Beispiel das Mallet die Nase vorn. Also wenn man davon ganz leicht mit 11,13 Sekunden. Danach kam das 27,5 mit 11,18, also 0,5 Sekunden. 29er lag tatsächlich ein bisschen hinten mit 11,28, also nochmal 0,1 langsamer als das 27,5. Dazu muss man sagen, warum das Mallet Und es waren so dann so dieser Austausch mit dem Fahrer, und das ist wirklich was Interessantes, was jeder mal auch ein bisschen für sich machen soll, wenn er vielleicht auch mit dem Gedanken spielt, Rennen zu fahren. Sucht er jemanden oder der vielleicht eine Zeitnahme machen kann, und wenn es nur über einfache Strava-Messung oder so machst, geh da so ein bisschen in den Dialog mit jemand anderem und versuch einfach für dich das Beste zu finden, weil in dieser Kurvenpassage war auf einer Verbindung zwischen Kurve und Kurve eine kleine Wurzelstelle. Mhm. Also nicht unfahrbar, aber schon so, dass du gemerkt hast, hier passiert was. Also da
musste drauf gucken zumindest.
Genau, da musste. Mhm. Und da hat der Professor halt gemeint, über das kurze Stück merkt er, wie 27,5 Zoll vorne etwas nervöser wird. Da war das Mallet mit seinem 29 Zoll Vorderrad einfach ein bisschen fahrstabiler, und dadurch fühlt er sich natürlich jetzt auch wieder wohler, kann die nächste Kurve mit einer besseren Geschwindigkeit, mit mehr Sicherheit anfahren und zieht das Rad halt dann durch die Kurve und schießt in die nächste rein.
Trotz größeren Federwegs vorne.
Trotz größeren Federwegs vorne,
ja. Ist ja auch interessant.
Und so, um jetzt gleich zum Rockgarden überzugehen, da war Mallet auch wieder vorne, aber auch wieder mit 0,05 Sekunden. Also Mallet hatte 8,71, 29 Zoll hatte 8,76, und tatsächlich lag 27,5 da weiter hinten, aber auch, ja, sagen wir mal, mit 0,2 Sekunden Rückstand auf 29 mit 8,96. Für jeden Otto-Normal-Biker wirklich zu vernachlässigen. Was er da gemerkt hat, war zum Beispiel, dass sich die Front am 27,5 Zoll Bike bei gleicher Abstimmung irgendwie straffer angefühlt hat. Also es war einfach nicht straffer im Sinne, er sagte, irgendwie habe ich das Gefühl, die Federgabel ist straffer. Aber wir haben es dann natürlich kontrolliert, verglichen. Gleiches Setup hatten wir natürlich vorher auch gewählt. Ist einfach so, dass 27,5 Zoll doch so viele Schläge auf diesem doch ziemlich üblen Rocker, an dem wir gefahren sind, abkriegt, dass das einfach vorne die Ruhe nicht gegeben ist, die Schläge richtig reindonnern. Und das hat ihm natürlich dann wahrscheinlich, also so kann man es natürlich nur sagen, ein bisschen das Selbstbewusstsein genommen. Und bei Mallet sagt er schon, das Hinterrad, das merkst du, dass es nervöser ist im Rockgarden. Aber ihm, er ist ja auch klein, muss man dazu sagen, 1,70 nur.
So wie ich, ja.
Sagte, dass ihm da wirklich das der Gewinn an Freiheit, also Bewegungsfreiheit, was gebracht hätte. Also das würde er schon merken und bevorzugen. Also es sind auch bei den gleichen Reifen 4 Zentimeter, die du da gewinnst, wenn du hinten ein kleineres Laufrad aus dem 27,5 Zoll fährst. Und das war so eine spannende Erkenntnis aus dem Rockgarden. Aber 29 Zoll, sagt er auch, ist das Ruhigere hier. Das liegt insgesamt ruhiger. Und ja, die lange Gerade, jetzt gehe ich mal durch den Test durch.
Mach das, ja.
War eigentlich dann eher so, endlich mal so habe ich es erwartet. Weil wir hatten natürlich auch erwartet, im Rockgarten rockt das 29er. War nicht so. Und da war es dann wirklich so, dass 29 Zoll ganz leicht vorne lag, aber deutlich vorne zu 27,5. Und zwar, meint man zwar, das 27,5 müsste ja besser beschleunigen, aber die Strecke 50 Meter ist zu lang, um da den Vorteil noch auszuspielen.
Ja.
Gefühlt ist es schon schneller losgelaufen, das 27,5 Zoll, aber das 29 Zoll nimmt einfach so viel Fahrt auf durch die Schwungmasse, dass du am Ende so 0,1 Sekunden schneller bist.
Ah ja.
Witzigerweise, Mallet war nicht so viel langsamer wie 29 Zoll. Nur 0,01. Also da scheint auch das Vorderrad, das große Vorderrad, schon so viel auszumachen. Vor allen Dingen auch, wenn du bergab fährst und die Belastung vielleicht auch vorne ist. So könnte ich mir das erklären, aber das waren jetzt mal die Ergebnisse aus der langen Gerade. Das heißt, wenn du auf langen Geraden Speed halten willst, wie du es ja auch gesagt hast vorhin vom Gefühl her, ist 29er, glaube ich, schon im Vorteil. Mhm. Und zu guter Letzt hatten wir den Trail mit 29 Zoll Mallet und 27 Zoll. Sind es gefahren. Ich habe mir ja vorhin schon ein bisschen erklärt, was wie der so ein bisschen aussah. War jetzt nicht der extremste, sondern eher einer für jedermann auch. Und da lagen die Zeiten auch sehr nah beieinander. Aber, und jetzt kommt's. Welches Bike hat gewonnen?
27, Mallet, würde ich sagen.
27,5
hat gewonnen?
Ja. Es ist einfach auf der langen Strecke auch gar nicht mehr so einfach zu reproduzieren. Also über eine Minute, da macht er hier einen Fehler, bremst da mal ein Müh mehr und dann hat er schnell mal 0,2, 0,3 Sekunden verloren. Also er war da bei einer Minute 6,92 mit dem Mallet, bei einer Minute 7,32. Und bei dem 29er bei 1 Minute 7,11. Also das Mallet war da sogar das langsamste.
Ach, okay.
Ist vielleicht auch ein bisschen, wie man es erklären kann, ist die Frage, vielleicht ein bisschen auch zu sehen, hey, jedes Laufrad, jeder Fahrer kann ein Rad schnell bewegen. Und so jemand wie der Prof ist in der Lage dazu. Und er kam auch zurück und meinte vom 27,5 Zoll bei einer Fahrt super spaßiges Bike. Also wir sind wirklich mehrere Runs auf dem Trail gefahren und bei einer Fahrt kam er zurück, super spaßiges Bike, aber alles andere als laufruhig.
Ja, okay.
Er war wahrscheinlich schnell unterwegs. Im Schnitt und er war im Schnitt schnell unterwegs, das haben wir gemessen und hat aber auch natürlich gemerkt, oh, da bin ich schon an der Grenze. Während er vom 29er Ride zurückkam und meinte, ja, super smooth, super laufruhig, stabil, da kann ich mehr rausholen.
Hast du?
Und das war ja nicht die Zielvorgabe, da mehr rauszuholen, sondern möglichst konstant zu fahren.
Hast du die technischen Daten dieser Bikes irgendwie parat? Weil ich mich jetzt die ganze Zeit frage, also wir haben ja jetzt, also letzten Endes müsste man ja so ein bisschen jetzt einen dicken Strich drunter ziehen und fragen, was ist denn jetzt die Wahrheit über die Laufradgrößen? Und irgendwie deine Antwort wäre, wenn ich dich richtig verstanden habe, es ist Gefühlssache. Irgendwie. Und es lässt sich natürlich im Mühbereich irgendwo nachmessen. Aber ob unsere geneigten Zuhörer das herausfühlen würden, dafür müssten sie ein ähnliches Setup haben. Sie müssten eine Teststrecke haben. Sie müssten zwei identische Bikes nebeneinander halten. Und an einem Tag in Bestform das mit Zeitnahme runterfahren, um dann festzustellen, okay, die Jungs von der Mountainbike, die können halt irgendwie dann doch auch testen, weil die machen den ganzen Tag nichts anderes und wir faktisch zeitgleich unterwegs. Und wenn du ja auch gesagt hast, dass Profis solche Messungen auch schon gemacht haben, also Rennteam-Profis, dann wird, sag ich mal, der Zuhörer auch jetzt auf kein anderes Ergebnis kommen. Gibt's denn neben dem gefühlten oder neben dem Charakterunterschied, sag ich mal, ich glaube, man kann es ganz gut mit Charakter irgendwie beschreiben, gibt's da auch noch einen technischen Unterschied? Sind die Bikes leichter, die 27,5 hatten? Wir hatten vorhin schon mal kurz so ein bisschen debattiert und du meintest, es sei irgendwie eher im geringen Bereich, aber waren die leichter?
Ja, eher im geringen Bereich.
Nur die Laufräder, ne?
Genau, die Laufräder sind um knapp 100 Gramm leichter.
Ah, okay. Und die Gabel hat das dann wieder reingeholt, sozusagen?
Nee, die Gabel hat ja auch nur 10 Millimeter mehr am 27 Zoll. Das ist dann ja noch nicht mal Material, was dann mehr ist, sondern es ist ja nur Luft quasi, wenn die weiter ausgefedert ist, genau.
Ah ja.
Nee, das war sogar zu vernachlässigen. Also das wunderte mich, als waren dann 200 Gramm, die das nachher ausmachen.
Wahnsinn.
Das der Gewichtsvor- und Nachteil. Lass mich eben gucken. Genau, ja, das ist wirklich nicht viel.
Mhm.
Das sind, hier sind es 100 Gramm beim Vorderrad. Das muss ich kurz. Genau, nochmal, ja, rund 100 Gramm beim Hinterrad.
Mhm. Aber das ist doch ein super Ergebnis. Also letzten Endes kann man ja sagen, Leute, fahrt doch, was euch gefällt. Und wenn ihr das Gefühl habt, Person A, du kommst mit 650B am besten, also mit 27.5 am besten klar, tu es.
Tu es, genau.
Ja, und also wenn du das Gefühl hast, mit 29 Zoll bist du sicherer und fühlst dich besser, tu es auch.
Ja, tu es auch. Ja, ich glaube, man muss da wirklich, und es war jetzt auch nochmal eine interessante Aussage von unserem Tester-Prof, dass oft nach dem Trailride zu sagen, dass er schon sagt, hey, wenn ich Rennen fahren würde, würde ich das 29er nehmen.
Mhm.
Also weil er einfach sagt,
abwärts rennen oder?
Genau.
Mhm.
Da ist einfach nochmal mehr rauszuholen. Das Rad ist so sicher im Grenzbereich, dass ich da nochmal mehr rausholen kann.
Mhm.
Wenn es hier nicht nur darauf ankäme, konstant zu fahren. Und das 27,5 Zoll macht ihm aber am meisten Spaß. Und er selber fährt seit längerem auch schon das Mallet, also nutzt einfach vorne auch gerne 29 und hinten dann 27. Und das ist so, ja, der leise, sag ich mal, oder der Gewinner so ein bisschen des Konzeptvergleichs.
Dann tatsächlich Best of both Worlds, indem man einfach Best of both Laufradgrößen reinpackt.
Genau. Mhm. Also 27,5 Zoll ist sicherlich die Spaßkanone, haben wir sie genannt. Und da das ist für Leute, die wirklich maximal Fahrspaß haben wollen, die auf dem Trail von links nach rechts hüpfen wollen, wo die rotierenden Laufräder dann nicht stören, wenn du mal irgendwie einen Whip machst oder sowas oder sogar hingehen zu Tail Whip und Co. Also die Jungs und Mädels, die halt dicke Sprünge machen und da richtig Spaß haben wollen. Wie unser Praktikant Paul, der 27,5 Zoll fährt und der sich da klar nochmal für ausgesprochen hat, der auch bei dem Test dabei war und geholfen hat.
Und ich finde auch, also ich bin ja jetzt keiner, der irgendwie meterweit springt oder so, aber ich finde auch so eine, ich würde jetzt auch nicht mehr sagen, dass ich eine Oldschool-Fahrlinie habe, aber ich komme halt schon so ein bisschen von 26 Zoll und ich mag eine sehr agile Linienwahl. Dieses Draufhalten, traktormäßig drüber ballern, mag ich auch total. Aber ich genieße es auch, wenn ich mit dem Trail spielen kann und hier und da mal eine extra Kurve reinbauen kann. Und das kann ich, glaube ich, mit 29 Zoll nicht so gut umsetzen wie mit 27,5.
Ja, das geht mir sogar auch ähnlich. Der 29 Zoll ist einfach ein super, das 29 Zoll Bike ist einfach ein super laufruhiges Rad, da donnerst du über alles drüber und es fühlt sich aber dann nicht so spaßig an. Und ich habe auch schon mit Mallet die Erfahrung, wenn du da auf den Trail kommst und du willst einfach nur so leicht von der rechten Seite zur linken rüberspringen, weil jetzt vielleicht gerade eine Rechtskurve kommt oder so, dann merkst du richtig, wie sich das Hinterrad so schön leicht anfühlt und diese Bewegung halt mitmacht, dem Körper so folgt. Und da ist halt Mallet und 27,5 Zoll im Vorteil. Ich würde trotzdem zum Mallet greifen, so wie der Prof auch, weil ich das 29 Zoll Vorderrad echt zu schätzen gelernt habe. Wie du auch sagtest vorhin mit deinem Sturz, du gehst davon aus, der wäre da nicht passiert. Und ich finde einfach auch, dass du da einfach nochmal ein Quäntchen mehr Sicherheit hast, wenn du ins alpine Gelände gehst und das bessere Überrollverhalten von 29 Zoll mit dabei hast. Klar, und jetzt haben wir am Anfang, als wir mit der Historie angefangen haben, gesagt, jetzt gucken wir mal in die Zukunft und jetzt schauen wir erstmal, was ist denn jetzt gerade überhaupt Phase? Also diese Laufradkonzepte gibt's. Canyon bietet die sogar im Spectral und am Talk alle drei an. Andere Marken wie Pivot, da haben wir auch nochmal ein Beispielbike in der Geschichte drin, wo wir ein bisschen durchgemessen haben, wie verändern sich die Winkel, wie verändert sich die Tretlagerhöhe. Das kannst du komplett umbauen. Also da kannst du auch vorne 27,5 Zoll reinbauen. Da baust du eine andere Steuersatzschale unten ein, dass es quasi den Höhenunterschied ausgleicht. Und dann gibt's auch Bikes von Nikolai. Da kannst du alles austauschen, sogar die Kettenstreben konsequenterweise dann kürzer machen. Kannst du bei Rocky Mountain, beim Altitude zum Beispiel auch. Da brauchst du zum Beispiel, wenn du auf Mallet umrüsten willst beim Rocky Mountain, hast du eine andere Dämpferanlenkung, die du kaufen kannst. Bei Specialized auch. Also es gibt schon da so ein paar Hersteller, die sagen, hey, das ist unser 29er, aber ihr könnt auch Mallet fahren. Mhm. Oder sogar 27,5 Zoll. Mhm. Ich vermute, das wird immer weniger werden.
Ja.
Ja. Die letzten Jahre waren da natürlich so ein bisschen, da war eine Unsicherheit da. Was verkauft sich denn jetzt am besten? Und die Hersteller werden natürlich jetzt auch merken, was sich besser verkauft. Mhm. Aktuell ist die Modellauswahl bei reinen 27,5 Zoll Bikes eigentlich nicht mehr üppig. Also, wie gesagt, die paar, die man da, die ich da genannt habe, Canyon, Propane hat auch viel im Programm noch, aber viele Hersteller haben auf Mallet umgestellt. Santa Cruz hatte eigentlich immer beides, 27,5 Zoll und 29 Zoll im Programm. Jetzt für 2023 haben sie alle 27,5 Zoll Bikes auf Mallet umgebaut. Trotzdem gibt es bei den Mallet Bikes aber immer noch nicht so eine große Auswahl wie bei den 29er Bikes. Also momentan ist 29 da tatsächlich die Bike-Kategorie oder die Bikes mit der größten Auswahl in jeder Kategorie, von Cross-Country bis Downhill sogar. Also das ist gerade einfach Stand der Dinge, aber ich denke schon, dass wir in Zukunft mehr Mallet-Bikes sehen werden. Also mehr Anbieter von Mallet-Bikes, vor allen Dingen halt so in dem All-Mountain-Bereich.
Glaubst du, es wird noch eine Laufradgröße geben? Es gab ja irgendwann mal so ein abgefahrenes 30 Zoll Bike.
Ja, ich weiß gar nicht, ob das Zoll.
36?
Ja, ja. Oh, von Focus. Das war aber ein April-Scherz.
Also es gab mal eine französische Marke, die hat, glaube ich, 30 vorne gemacht.
Kann auch sein, ja.
Oder 32 oder so.
Aber 36 Zoll gibt's, das war von Focus, war das so ein April-Scherz, glaube ich, aber die haben extra ein Bike sogar gebaut und haben so ein Video gemacht und das dann am 1. April rausgehauen.
Okay.
Aber es gibt, meine ich, sogar in Amerika wirklich da eine Szene drumherum um dieses 36 Zoll Prinzip. Okay. Also für die ist das kein April-Scherz. Gerade große Leute und so weiter, aber ich muss auch sagen, für mich hat der Test jetzt einfach gezeigt, hey, ob 27 Mal oder 29, nichts ist signifikant schneller. Und du kannst auch wieder die Überraschung wie auf dem Trail haben, dass auf einmal 27,5 Zoll die schnelleren Zeiten fährt. Natürlich, was du vorhin auch gesagt hast, die Ergebnisse, die wir jetzt da eingefahren haben, zu reproduzieren, wird äußerst schwierig. Die gleichen Bedingungen, Boden, den gleichen Fahrer. Deswegen haben wir es auch auf einen Fahrer begrenzt. Weil wenn du da noch zig Fahrer drin hast in dem Ganzen, dann hast du nachher so eine Gemengelage, wo es dann noch schwieriger wird, quasi das auszuwerten. Und deswegen, es muss jeder für sich finden. Ich denke, der Prof weiß jetzt auch noch besser Bescheid, welche Laufradgröße ihm am besten taugt. Und wenn man ehrlich ist, und für so einen Racer wie ihn, müsste man jetzt auch nochmal drei Dämpfer verschiedene dabei haben und verschiedene Reifen. Und so kannst du wirklich für dich das beste Material finden. Und im Idealfall auch mit Flipchip rumspielen und so weiter und vielleicht einen Steuersatz haben, wo man den Lenkwinkel verstellen kann, so dass du, wenn du wirklich Bock hast, auf das Ideale für dich zu finden, dass du dir eine Strecke nimmst und die so häufig runterfährst, wie es nur geht und da eine Zeitnahme oder halt auch nur dein Gefühl sprechen lässt. Und so findest du wirklich ein richtig cooles Bike und die Laufradgröße, ja, ist nachher nicht das alles allein Entscheidende, sondern das spielen halt, wie gesagt, Geometrie und Fahrwerk auch eine extrem wichtige Rolle und fast sogar noch eine entscheidendere Rolle.
Mhm. Ein wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. Also gerade dieses Thema, dass man jetzt wirklich sich einfach auf sein Gefühl verlassen kann, ist doch eine wunderbare Botschaft, dass man was das Fahrgefühl ja auch so wichtig macht, ist, dass man, wenn man entspannter fährt, ja auch den Kopf frei dann hat, um sich mal ein bisschen mehr zu trauen oder wenn man irgendwie das Gefühl hat, boah, also was so immer mein Gefühl am Anfang bei 29ern war, dass ich irgendwie so ein bisschen mich gefühlt habe, als ob ich hinten im Bus sitze und so mitfahre, aber eigentlich nicht am Steuer sitze. Ja. Es war immer so dieses, ich bin ausgeliefert, das tut nicht das, was ich will und ich muss total viel Kraft aufwenden, um es dahin zu kriegen, wo ich es haben will. Mhm. Aber dass man da wirklich so einfach mal sich vielleicht von einem Freund irgendwie gemeinsam irgendwie auf den Trail begibt. Der eine hat vielleicht einen 27,5 und der andere hat einen 29 Zoll. Man tauscht mal hin und her und probiert mal aus, was liegt mir denn eigentlich am meisten.
Ja.
Und kriegt vielleicht dann auch ein überraschendes Ergebnis oder eben auch nicht.
Oder eben auch nicht. Und ich meine da nochmal hinzuzufügen, weil du sagst, ich meine, so wir fahren ja viele verschiedene Räder und du hast halt 29er, wo du dich irgendwie wie so ein Passagier fühlst, ne? Das sind halt die, wo die Geometrie halt nicht ganz so genial ist. Und so kannst du jede Laufradgröße ein Stück weit über die Geometrie gut und schlecht machen.
Mhm.
Und das war jetzt so ein bisschen der Vorteil bei dem Test, dass wir die Möglichkeit hatten, wirklich so drei Bikes mit wirklich fast identischer Geometrie. Wir haben die Geometrie in der Geschichte auch abgebildet. Da kann man auch nochmal quer vergleichen. Auch die Laufradgewichte und so weiter sind da mit drin, die Federwege. Also kann man auch nochmal reingucken, wenn es einen interessiert. Ich glaube, das Thema Laufrad ist wirklich was für denjenigen, der schon alles ausgelotet hat und jetzt gerade vielleicht so wie ich jetzt auch so ein bisschen die Frage hat, welche Laufradphilosophie hat denn mein nächstes Bike? Und wenn du jetzt eher, sag ich mal, nicht Einsteiger oder vielleicht auch Einsteiger oder so, sag mal, ich will einfach ein neues Bike kaufen, dann würde ich vielleicht nochmal anders an die Geschichte rangehen. Weniger über die Laufradgröße, mehr über das, was gerade verfügbar ist. Wie gesagt, große Auswahl, 29er, Federweg beachten, Kategorie und so weiter, Price Point und so quasi eher zum Rad finden als über die Laufradgröße. Das kann man getrost auch ein bisschen vernachlässigen. Ja.
Mhm. Ja, wunderbar. Das Heft mit diesem Test kommt im Februar, Mitte, Ende Februar. Hast du das genaue Datum, Nene?
Genau. Ja. Erster Dienstag im Februar. Welcher ist denn das? Das ist der 7.
Ich gucke eben in den Kalender rein.
Hast du schon?
Okay, ja. Der 7. Februar. Alles klar. Ja, das heißt, das Heft ist dann wahrscheinlich schon am Kiosk, wenn ihr diesen Podcast hört. Also alle hinlaufen, Heft kaufen. Vielen Dank dafür. Nicht vergessen, wir sind nämlich das Mountainbike-Magazin und aus unserer Redaktion kommt dieser Podcast, von dem ihr hoffentlich jede Folge euch anhört und nichts verpasst. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn doch auch direkt hier auf der Seite, wo ihr ihn gehört habt. Ihr findet uns bei Spotify, Deezer, iTunes, wo auch immer es Podcasts gibt.
YouTube.
Genau, YouTube. Sogar folgt da. Uns auf Facebook, Instagram und Co., also dem Mountainbike-Magazin. Schreibt uns eine Mail, falls euch der Podcast gefallen oder auch nicht gefallen hat. Dann könnt ihr auch eure Kritik loswerden unter podcast@mountainbike-magazin.de. Bleibt safe da draußen auf den Trails und nicht vergessen, alles ist fahrbar. Erst recht in allen Laufradgrößen. Fahrt doch einfach, was ihr wollt.
Genau.
In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.
Ciao.
Alles ist fahrbar. Der Mountainbike-Podcast.